Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Hackmans MMA Show vor der großen Sommerpause. Ich habe gerade mit Karl Neidhardt über UFC 263 gesprochen. Er hat ein Interview mit mir geführt für die DAZN-Plattform. Ich durfte UFC 263 ja am vergangenen Wochenende für DAZN kommentieren und wir haben natürlich über die drei prominenten Kämpfe auf der Card gesprochen, allen voran über das Mittelgewichtsduell zwischen dem alten und neuen Champion Israel Adesanya. Er hat Marvin Vettori besiegt durch Decision 3x50-45, Clean Sweep auf allen Punktzetteln. Und dann natürlich wurde thematisiert das Titelduell im Fliegengewicht zwischen Brandon Moreno, der neuen jungen Sensation. Er konnte den dominanten Killer Davison Figueiredo entthronen. Und ja, dann gab es noch ein Weltergewichtsduell. Leon Edwards besiegt Nate Diaz, aber so einfach ist es nicht, Freunde der Sonne. Klar, da steht dreimal eine 49-46, aber die letzte Runde hatte es in sich. Ich bin mir ja sicher, dass ihr es gesehen habt. Falls nicht, alle Details, alle Spekulationen, alles, was passiert ist und noch kommen könnte, jetzt ungekürzt im Gespräch über UFC 263 mit Karl Neidhardt und mit mir. Check it out.
Ja, willkommen. Wir probieren mal etwas Neues hier auf DAZN. UFC 263 ist in den Büchern. Das Event konntet ihr am Wochenende sehen bei uns. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen die großen Cards mal zum Anlass, um eine Woche danach, beziehungsweise kurz danach, unsere Experten, unsere Kommentatoren hier mal mit reinzuholen und das aufzuarbeiten, was man da im Octagon gesehen hat am Wochenende. Das tun wir heute mit dem großartigen Sebastian Hackl. Sebastian, vielen Dank, dass du mit dabei bist.
Aber gerne doch.
Starten wir gleich rein mit dem größten Namen auf der Card. Wobei, da können wir später noch trefflich drüber diskutieren. Aber Israel Adesanya ist rein, was das Sportliche angeht, was er zeigt im Octagon, mit Sicherheit der größte Name aktuell. Israel Adesanya hat seinen Titel erfolgreich verteidigt gegen Marvin Vettori. Was machen wir denn mit diesem Sieg? Es war relativ ungefährdet. Ich glaube, so weit können wir uns beide einigen.
Ja, Adesanya ist der unbestrittene König im Mittelgewicht. Er ist da tatsächlich auch eine Klasse für sich. Und ich würde sagen, er hat diesen Stand, einfach der Mann zu sein, der der Kreativste im Striking ist. Also er hat diesen Kampf im Stand gewonnen. Es war ein Klassenunterschied, wenn beide auf den Beinen unterwegs waren. Und ja, da gibt es viele Gründe dafür. Also einmal die Shot Selection, dann die variablen Strikes, die er auspackt, das große Repertoire, die Kicks. Er geht zum Körper, er geht zum Kopf. Er überstürzt auch nichts, er bleibt da seiner Linie treu und da ist er einfach die Nummer 1 in dieser Division und in diesem Level des MMA hat er das Ganze auch entschieden. Relativ ungefährdet.
Stichwort Level, wenn man sieht, auch eine Szene, die jetzt viral gegangen ist, wie er den Schlägen von Marvin Vettori ausweicht und da wirklich, muss man ja ehrlicherweise sagen, an die Größten des Fachs erinnert. Also du trägst passenderweise schon hier das Muhammad Ali-Shirt. Das ist schon beeindruckend, was der junge Mann da zeigt und was dieses Head-Movement, dieses Gefühl für Strikes, dieses Counter-Striking, das ist schon unfassbar. Ist Israel Adesanya auf dem Weg, sich wirklich in diese oberste Kategorie des Sports einzutragen?
Ich würde schon sagen, also mit relativer Sicherheit. Und der Spruch, den ich da jetzt als Steilvorlage verwerten muss, ist ja float like a butterfly, sting like a bee, genau war's. So war's hier. Also er hat natürlich nicht wie die Hummel gestochen, also er hat nicht den K.O. gesetzt, aber 59% seiner Treffer sind im Ziel gelandet. Das ist auf diesem Niveau, sind wir Weltniveau-Champion gegen Nummer 3. Das ist die Creme de la Creme, schon sehr weit oben. Das ist schon ein sehr guter Wert. Und wenn man so will, ja, vom Kampfstil wenigstens mal her, ist er so eine Art Muhammad Ali des UFC-Mittelgewichts, auch wenn es hier in diesem Sport natürlich auch nochmal andere Facetten gibt, als das im Boxen der Fall ist.
Jetzt natürlich die Message nach draußen, keine Sorge, Muhammad Ali ist, glaube ich, the greatest. Ich denke, darüber gibt es Keine zwei Meinungen. Also falls jetzt jemand Angst hat, dass wir hier Israel Adesanya bereits auf eine Stufe stellen mit dem Größten, keine Sorge, there can be only one, wie alle Highlander-Fans
So
wissen.
sieht's aus, so sieht's aus.
Gucken wir trotzdem natürlich auch auf bisschen die Schattenseiten. Das war jetzt eine dominante Vorstellung. Gleichzeitig in dieser Dominanz lässt er sich auch einfach immer wieder gerne zu Faxen hinreißen und über die, finde ich, kann man dann doch wieder trefflich streiten. Ist es nötig, seinem Gegner kurz vor Rundenende dann einfach mal sanft in die Pobacke zu kneifen und oder zu faken, dass man Schmerzen hat auf der Rippe oder irgendwo, wo man gar keine hat? Braucht es diese Mätzchen oder beschädigt er damit eigentlich das Denkmal, das er sich gerade selber aufbaut?
Ob es die braucht, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss es von einer ganz anderen Seite aufrollen. Das Pferd muss man hier wirklich von hinten aufzäumen, denn was da vorgefallen ist im Vorfeld, das war nicht unbedingt so sportliche Ebene und so weiter. Also die haben sich schon sehr auf der persönlichen Ebene beschimpft und da angegangen. Das wurde sehr, sehr persönlich. Das war sehr aggressiv. Da ist das eine oder andere Vier-Buchstaben-Wort gefallen. Marvin Vettori war da auch nicht unschuldig. Also er hat gesagt, ich bin besser, ich werde dich besiegen, ich werde dich finishen. Und das war noch das Bravste, was da gefallen ist. Also wie gesagt, sie sind sehr stark auf die persönliche Schiene abgerutscht und dann muss man sowas auch, glaube ich, einstecken können als Marvin Vettori. Also wenn man diese Geister ruft, dann kommen die Geister halt auch im Oktagon und ob es das braucht oder nicht, das lasse ich jedem zur Diskussion frei, das lasse ich immer offen, das muss jeder auch selbst entscheiden, aber Adesanya ist halt keiner, der sich da zweimal bitten lässt. Und ja, Marvin Vettori, dann musst du halt damit leben, was du da heraufbeschworen hast.
Für Marvin Vettori selber der große Traum vom ersten italienischen UFC-Champion, der ist ja ziemlich knallhart geplatzt. Ich denke, das kann man so sagen. Hat er eigentlich zu keinem Zeitpunkt in dem Kampf wirklich ja, den Eindruck hinterlassen, dass er das Ding wirklich ziehen kann an diesem Abend. Wie geht es denn für ihn weiter? Was ist deine Meinung? Also, wie geht man jetzt aus so einem, denke ich, mit Sicherheit auch Karriere-Tiefpunkt raus? Und wie resettest du nach so einem Ergebnis und nach so einem Erlebnis?
Also zunächst mal finde ich es vollkommen richtig, wie du es analysierst. Es war auf allen Punktzetteln, bei allen drei Punktrichtern eine 50-45. Clean Sweep, glaube ich, würde man sagen im Basketball. Also keine Runde hat Marvin Vettori hier gewonnen. Das ist auf diesem Niveau auch relativ selten. Trotzdem Respekt vor ihm. Also er ist 27 Jahre alt, er ist ein guter Kämpfer und er hat Entwicklungspotenzial. Also der kommt jetzt erstmal in diese Phase, in der ja die Blütezeit der Karriere beginnt. Dennoch muss man die richtigen Rückschlüsse ziehen, glaube ich. Er hat jetzt 8 Runden gekämpft gegen Israel Adesanya. In 6 Runden von diesen 8 Runden, wenn man den ersten Kampf auch dazu zählt, hat das mit Grappling und Takedowns versucht. Und da muss man tatsächlich ganz knallhart analysieren, dass sein Game einfach zu wenig zwingend ist. Also sein Grappling ist sehr eindimensional. Wir haben es gegen Kevin Holland gesehen, da hat er sich 11 Takedowns geholt, aber er konnte ihn nicht finishen. Und hier hat er gegen Adesanya fast 7 Minuten Kontrollzeit. Er hat sogar einen Backtake. Also für alle, die neu sind im Kampfsport, wenn man den Rücken des Gegners bekommt, dann ist das die dominanteste Position, die du haben kannst im Kampfsport. Warum? Weil der Körper ist ja nicht dafür gemacht, nach hinten zu verteidigen. Dennoch ist Adesanya relativ mühelos rausgekommen. Vettori bekommt Positionen, aber er schlägt kein Kapital draus. Und auch sein Takedown-Game an sich ist sehr durchschaubar. Er hat nur 4 seiner 14 Takedown-Versuche abgeschlossen. Also ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber das ist nicht mal ein Drittel. Das ist keine gute Quote auf dem Niveau. Und er hat dann immer wieder denselben Takedown versucht. Und Adesanya hat das in der zweiten, dritten Runde dann abgespeichert. Er hat das dann downgeloadet und die richtigen Rückschlüsse draus rausgezogen und dann war es das auch schon. Und auch beim Thema Striking muss er arbeiten. Also er wurde ja mit Jan Blachowicz verglichen, aber er hat weder die Power noch die Reichweite noch die Erfahrung eines Jan Blachowicz. Da muss er feilen, da muss er arbeiten und das kommt bei ihm auch nicht so mit Talent. Da ist er eher der Handwerker. Da muss er Stück für Stück, Millimeter für Millimeter feilen. Da muss er fleißig sein. Da habe ich auch keinen Zweifel bei ihm. Aber da hat man durchaus seine Schwächen gesehen. Freilich auch, ich habe es vorhin ein bisschen überschwänglich formuliert, gegen den Muhammad Aliesken, Israel Adesanya, der sehr kreativ und fast schon arrogant kämpft. Aber trotzdem muss man das so analysieren, glaube ich.
Also viel zu tun für Marvin Vettori. dem wird auf absehbare Zeit erstmal nicht langweilig. Der hat genug Aufgaben und auch Hausaufgaben mitbekommen an diesem Wochenende. Dann abschließend noch zu Israel Adesanya. Der Champion hatte klargemacht, wie es weitergehen soll. Er möchte jetzt das Rematch gegen Robert Whittaker, idealerweise in Neuseeland, nachdem beide ja schon mal in Australien gekämpft haben. Jetzt will Izzy das Ganze nochmal auf seinem Home Turf klären. Wie siehst du denn so ein Rematch? Wäre das nochmal eine spannende Geschichte? Ich habe online viele Meinungen auch gelesen, wo es hieß, ja, ist ja ähnlich wie bei der Vettori-Kiste. Das wäre auch eine klare Sache. Wie siehst du es denn? Wäre der Stylebender gegen den Reaper Teil 2, wäre es das nochmal wert?
Ich glaube, es ist die einzig logische Konsequenz, wenn man sieht, jetzt drei Siege in Folge bei Whittaker, Gastelum, Cannonier, Till besiegt, also in eindeutiger Art und Weise. Er hat sich's verdient. Er war der Champion. Er hat zum Beispiel zweimal gegen Joel Romero gekämpft. Er hat da viel bewiesen, hat seine Toughness bewiesen. Also der ist wirklich zäher als ein 2-Dollar-Steak. Und er ist auch ein richtig guter Kämpfer, der ebenfalls gut ringen kann. Also das ist ja sozusagen die Blaupause, wenn man Adesanya beikommen will. Im Striking ist er tatsächlich eine Klasse für sich, wobei auch Whittaker ein guter Boxer ist. Das haben wir auch schon mehrfach gesehen. Also wenn du gegen einen Darren Till so gut aussiehst, beispielsweise, dann kannst du was, dann bist du Weltklasse. Und ich habe Lust auf dieses Rematch. Ich weiß allerdings auch nicht, wer sonst der Gegner sein könnte. Ich habe vielleicht einen Geheimfavoriten, aber das ist schon, also Left Field und weit draußen im Left Field.
Den wollen wir jetzt aber natürlich trotzdem hören, wenn du es schon spoilerst.
Also ich habe ja schon ein bisschen mich aus dem Fenster gelehnt mit meiner Muhammad Ali, Aussage, mit meinem Vergleich. Ich sage, Luke Rockhold wäre mein Geheimfavorit. Ich weiß, jetzt werden viele MMA-Fans sagen, der ist doch momentan Unterwäschemodel, der verdient sich dadurch fünfmal so viel Kohle wie in der UFC. Trotzdem ist Luke Rockhold für mich einer der besten Kämpfer im Mittelgewicht potenziell, wenn er Bock hat, wenn er trainiert, wenn er nicht Unterwäschemodel ist, ne? Aber Luke Rockhold wäre einer, wo ich sagen würde, wenn der zwei, drei Kämpfe gewinnt, hey, wäre in meiner Lotterie auf jeden Fall dabei, mit einer dicken Kugel, die man auch, wenn man blind reinfischt, nicht verfehlen kann.
Also, nehmen wir mit, was der Hackman sagt. Vielleicht wird es ja was. Auf jeden Fall die gute Nachricht abschließend zu Adesanya gegen Vettori. Adesanya hat gesagt, er würde gerne auch wieder in 2, 3 Monaten schon wieder ins Oktagon steigen. Also, man muss nicht alle von seinen Verhaltensweisen mögen, aber man muss akzeptieren, dass das einer der überragenden Kämpfer unserer Zeit ist und dass er vor allem einer ist, der konstant ins Oktagon geht, der sich Herausforderungen stellt. Ich denke, als Fan dieser Sportart kann man sich nicht mehr wünschen als einen aktiven Champion, der ja keiner Herausforderung aus dem Weg geht.
Ja, es ist teilweise arrogant, so formuliere ich es jetzt mal ganz frei von der Leber weg, aber er ist halt so ein Typ zwischen Genie und Wahnsinn. Und wo Genie ist, ist ein bisschen Wahnsinn. Und wo viel Wahnsinn ist, ist vielleicht auch ein bisschen Genie. Aber er ist so die erste Kategorie, da ist sehr viel Genie und manchmal rutscht er ein bisschen ab auf Ebenen, die man nicht so nachvollziehen kann. Aber das wissen wir von McGregor. Wir werden vielleicht später auch noch über Nate Diaz sprechen, zum Beispiel. Bei diesen Kämpfern ist das ja häufig mal der Fall.
Wir werden definitiv über Nate Diaz sprechen, aber davor sprechen wir über den Feel-Good-Moment des Abends,
Oh ja.
wenn man vielleicht nicht gerade Davison Figueiredo heißt. Aber Brandon Moreno, Goosebumps, glaube ich, sagt man auf Englisch. Das war eine Gänsehautgeschichte. Der erste mexikanische Champion der UFC und nein, Cain Velasquez war es nicht, weil Cain Velasquez ein amerikanischer, quasi Mexikaner, wenn man so möchte, ist. Dementsprechend qualifiziert sich das in dem Fall nicht als rein mexikanischer UFC-Champion. Sebastian, ganz ehrlich, du hast es kommentiert. Wie war dieser Moment, als klar war, okay, Moreno, der Baby-Assassin, hat es gezogen?
Ja, wenn dich das nicht berührt, dann bist du entweder ein schlechter Mensch, das ist die eine Wahlmöglichkeit, oder du solltest ganz, ganz schnell zum Arzt gehen, weil das, wenn das keine Emotionen verursacht, der Mann hier, der hat sich über Nacht zum Millionär gemacht mit einer absoluten Weltklasseleistung. Du hast ja gesagt, er ist der erste richtige Mexikaner. Cain Velasquez wurde ja immer als solcher vermarktet, aber er ist der erste richtige Mexikaner mit Champion-Gürtel jetzt in der UFC und das fühlt sich richtig an. Ich gebe dir recht, das ist einfach eine gute Geschichte. Er ist dieser Underdog, er ist dieser Nerd, dieser unscheinbare Typ, der Lego sammelt. Das muss man sich mal vorstellen. Er ist Champion im MMA, er sammelt Lego. Er lacht immer fast schon wie so ein Nerd eben, wie gesagt, und er gewinnt und die Geschichte, also dieser Background von dem Kerl, Mann, oh Meter, das ist doch wirklich eine wichtige Botschaft für alle jungen Leute da draußen, die, keine Ahnung, vielleicht ihre Ziele nicht gleich realisieren können. Der Mann wurde gefeuert von der UFC. Der saß erstmal auf der Straße, dann hat er sich zurückgearbeitet über Siege in kleinen Ligen, wieder in die UFC, kommt dann zurück, baut eine Serie auf, ist mittlerweile ein Superboxer, ist Black Belt im BJJ und finisht hier den Mann, den sie Deus de Guerra nennen, also den Kriegsgott, und der kämpft ja auch so, der Figueiredo, ne? Den finisht er. Das war tatsächlich der einzige Kampf des Abends, den ich komplett falsch getippt habe. Alle anderen vier habe ich tatsächlich richtig getippt, ne? Ist auch im Internet nachvollziehbar, aber den habe ich komplett falsch getippt, weil ich hätte nie gedacht, dass dieses Babyface da den Kriegsgott finisht und ihm überhaupt keine Chance lässt.
Ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die auch schon gut in unsere Zeit passt, weil ich finde, ehrlich gesagt, bei all dem Trash-Talk, was man auch wieder rund ums Main-Event gesehen hat, wenn du da einen Kämpfer hast, der eigentlich 90% seiner Promos so verbringt, ja, und auch dafür steht, eben einfach für diese gute, positive, auch harmonische Art, nenn mich ein Weichei oder nenn mich romantisch oder weiß ich nicht, aber ich finde es gut, ich finde, ja, man kann nie genug irgendwie Liebe, Harmonie und inklusives Denken haben. Und ich finde dafür, jenseits seiner Fighter-Qualitäten steht er da sehr dafür, finde ich.
Ja, und es ist auch aus Marketing-Sicht, ne, wenn man es wirtschaftlich sieht, ein Sieg, der dem MMA gut tut. Also dieser lateinamerikanische Markt, der ist ja extrem wichtig. Vor allem Mexiko ist ein wichtiger Markt. Ich glaube, die haben um die 130 Millionen Einwohner. Und es gibt viele Lateinamerikaner und vor allem Mexikaner, die in Amerika wohnen, also diese Identifikationsfigur, wenn man es so formulieren wollen, Brandon Moreno ist da unglaublich wichtig, auch finanziell für die UFC, denn der kann jetzt diesen ganzen lateinamerikanischen Kulturraum auf seinem Rücken tragen und der kann da wirklich was draus machen. Wie gesagt, das ist nicht nur so dahergesagt, wenn ich sage, der steht jetzt in Pay-Per-View-Main-Events, der Typ hat sich mit diesem Sieg zum Millionär gemacht und der wird einen Haufen Geld verdienen, wenn er es einigermaßen klug anstellt, und er hat auch gekämpft wie ein Irrer, muss man echt sagen. Also ich meine das nur positiv, also nicht wie ein besessener Irrer, sondern wie ein Irrer mit Skills, falls das Sinn macht. Den Davison Figueiredo, den finishst du nicht einfach so, und er hat ihn ja nicht eine Sekunde in diesen Kampf kommen lassen. Also Hut ab, Brent Moreno, oder was tragen die in Mexiko? Wie heißt das Ding?
Sombrero
ab. Sombrero.
Anschließend daran, auch weil ich weiß, dass du natürlich aus dem Sports-Entertainment-Bereich auch durchaus Erfahrungswerte mitbringst. Also und einen gewissen,
glaubt man doch gar nicht, oder?
Weiß nicht, wie man darauf kommen könnte. Nein, aber du hast ja einen, du hast ja auch Menschen wie Eddie Guerrero beispielsweise jetzt aus der WWE erlebt, einen Rey Mysterio. Also diese mexikanische auch Kampfsport, Fightsport-Kultur. Ich persönlich habe hier bei The Zone erlebt, wie Andy Ruiz Anthony Joshua K.O. geschlagen hat. Also lass uns mal nochmal schnell darauf eingehen, was diese Community auch einfach bedeutet, also was diese Kämpfer in ihrer Heimat auch einfach bedeuten, weil das ist, glaube ich, etwas, was man mit der deutschen Brille eh nur sehr schwer beleuchten kann, weil wir das so einfach in dem maximal vielleicht aus dem Fußball kennen. Ja. Aber das sind Nationalhelden.
Das sind Galionsfiguren. Wichtiger wahrscheinlich als Politiker oder Menschen, die wirklich was zu sagen haben. Also die repräsentieren diesen Kulturraum und die sind unfassbar wichtig für diese Menschen. Und jeder, ich habe ein paar Lateinamerikaner in meinem Verwandten- und sogar Familienkreis, das sind so loyale Leute, so leidenschaftliche Leute. Wenn die sehen, du kämpfst, dann ist es egal, ob du gewinnst oder verlierst, dann stehen die hinter dir. Und jetzt ist da einer, der hat den Titel, der hat was, was kein anderer aus diesem Kulturraum hat. Und die werden hinter dem stehen wie eine Wand. Stell dir mal vor, die UFC veranstaltet in Mexiko mit Brandon Moreno im Main Event. Die reißen das Dach weg von der Hütte, das sage ich dir. Also da habe ich wieder die vielbeschworene Gänsehaut, denn ja, so ein Typ, so eine Fan-Community, so einen Kulturraum hinter sich zu haben, das ist was ganz Besonderes, das ist einzigartig. Und die Geschichte, verdammte Axt, also die berührt mich echt.
Also pure Emotion beim Co-Main-Event. Und jetzt müssen wir natürlich, du hast angesprochen, Persönlichkeit. Kulturraum kann man in Stockton, Kalifornien jetzt drüber sprechen, aber es ist doch auch Ein eigenes Ökosystem, würde ich behaupten.
Ich war schon mal da tatsächlich und ja, eigenes Ökosystem, das ist zwar relativ allgemein, aber es trifft auf jeden Fall zu.
Wir sprechen natürlich von Nate Diaz, der verkappte Main-Eventer eigentlich auf dieser Card, weil einfach Nate Diaz irgendwie jede Card, an der er beteiligt ist, eigentlich als verkappter Main-Eventer anführt. Ich weiß, du bist großer Fan auch der Diaz Brothers. Was nimmst du denn mit aus diesem Comeback von Nate? Ich meine, außer dass man offensichtlich in der Lage ist, auch in dem sehr hohen Niveau dieses Sports das Finish zu verpennen.
Ja, das war natürlich ein bisschen tragisch, denn es hätte er tatsächlich noch schaffen können in der fünften Runde. Für mich habe ich einen großen Takeaway mitgenommen. Das ist sehr neudeutsch formuliert. Sein Marktwert hat sich nicht geändert. Also, ja, die Frage ist da, warum hat er nicht nachgesetzt? Aber der Mythos Nate Diaz ist vollkommen unbeschädigt. Man sieht es an diesem Publikum, das ja sehr schwierig war, muss man wirklich sagen. Also diese Crowd in Glendale, Arizona war ein bisschen komisch. Also die haben bei Sachen gebuht, wo ich mir denke, muss man da jetzt anfangen zu buhen? Aber egal. Als Nate Diaz reinkam, hat sich die komplette Atmosphäre verändert. Also gut, die Auswahl war auch an Musik bis zur Art des Einzugs relativ spektakulär und sensationell. Also kommt mit DMX raus. Unfassbare Stimmung in der Hütte. Wird dann getragen vom Publikum sozusagen durch diesen Kampf. Den er ja, man kann es nicht anders sagen, 49-46 verliert. Freilich die letzte Runde gewinnt er, aber das ist tatsächlich das Faszinierende an Nate Diaz. Keiner redet von Leon Edwards, alle sprechen von diesen letzten 30 Sekunden und mit dieser Bugwelle an Aufmerksamkeit wird er in den nächsten Kampf getragen. Und er ist auch so ein Phänomen. Der Typ verliert jetzt diesen Kampf, hat ja von den letzten einige verloren und man spricht schon wieder darüber, gegen wen kämpft er als nächstes. Also es ist vollkommen egal bei Nate Diaz, wie er verliert. Dieser Mythos des ultimativen Underdogs, des Typen, dieses OGs, des Gangsters aus Stockton, Kalifornien, der leibt und lebt so stark wie noch nie zuvor. Und ja, die Gerüchteküche, die brodelt ja geradezu, ne? Wenn es um die nächsten Gegner geht.
Ja, auch weil man natürlich hört, dass sein Bruder Nick Diaz wohl wirklich sein Comeback geben wird. Also Dana White ist mittlerweile auch so weit, dass er sagt, ja, sieht gut aus. Und man natürlich da jetzt auch nachdem Nate ja scheinbar auch in der Vorbereitung Probleme hatte und nicht so auf den letzten Metern trainieren konnte, wie er wollte. Jetzt gibt es ja Spekulationen auch, dass möglicherweise ein Diaz Brothers Doubleheader möglicherweise vielleicht sogar in Planung ist. Das wäre natürlich, glaube ich, für alle Puristen und alle Oldschool-Fans und auch alle, die einfach diese beiden Brüder abfeiern, absolutes Mega-Event. Nick und Nate in Main- und Co-Main-Event hätte was.
Irgendwo auf der Westküste, Make It Happen UFC. Also das ist ein Selbstläufer. Und egal, ob es eine Conor-Trilogie wird oder Damien Maia hat ja heute ein Posting abgesetzt, er würde gerne seinen letzten Kampf in der UFC gegen Nate Diaz bestreiten. Oder Jake Paul hat ja auch Ansprüche angemeldet. Egal, was es wird, Nate Diaz, der kommt unter. Nate Diaz wird gut verdienen an diesem Kampf. Und nochmal. Bei ihm ist es nicht so wichtig, ob er gewinnt oder verliert. Er hat so diesen Nimbus, diesen Legendenstatus, den er, glaube ich, gar nicht beschädigen kann, der nie mehr weggehen wird. Und er ist jetzt 36, zu lange wird er nicht mehr dabei sein. Die Verletzungen häufen sich. Es gab ja wieder eine Verletzung in der Vorbereitung. Aber ja, Nate Diaz hat seinen Platz sicher. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, starte im Leichtgewicht. Man hat es hier gesehen gegen Leon Edwards, dass das Weltergewicht mehr und mehr eine Division der Athleten wird. Und damit meine ich nicht, dass Leon Edwards kein guter Techniker wäre. Ganz im Gegenteil. BJJ ist klasse, kann ringen, der Mann, ist super crisp im Striking, tolles Distanzgefühl und gute Shot Selection auch in diesem Kampf bewiesen. Aber Nate Diaz ist mir körperlich einfach zu oft, zu deutlich der unterlegene Kämpfer im Weltergewicht. Ich würde ihn gerne im Leichtgewicht sehen, aber da hat er wahrscheinlich wieder eine ganz andere Meinung. Am Ende spricht fast keiner von Leon Edwards und das macht mir fast ein bisschen Angst.
Da wäre ich jetzt gleich hingegangen an den Punkt, weil das ist eigentlich die schlechte Nachricht aus europäischer Sicht. Denn Leon Edwards hat es ohnehin schon schwer, trotz jetzt dann mittlerweile einer 10-Fight-Win-Streak, sich zu empfehlen für diesen Titelkampf gegen Kamaru Usman. Und bis auf wirklich die letzten Meter hatte er aus meiner Sicht alle Argumente auf seiner Seite. Ich habe ihn ehrlich gesagt am Wochenende verglichen mit Tony Ferguson zu seinen besten Zeiten, weil er wirklich wie so eine menschliche Kreissäge war. Egal wo Nate Diaz hingefasst hat, es hat einfach nur wehgetan und es hat einfach nur eingeschlagen. Und dann bleibt aber als Nachgeschmack von diesem Kampf hängen, dass du durch eigentlich die verminderte Reaktionsfähigkeit deines Gegners irgendwie das Ding überstehst, obwohl du einfach hättest flash K.O. gehen können auf die letzten Meter. Und dann auch die Post-Fight-Speech war auch, ist halt Leon Edwards, war wirklich eher mit gedämpfter Stimme und ganz sachlich und den Titelkampf so im Nebensatz untergebracht. Also auch jetzt nichts, wo du nachhaltig hängen bleibst. Und ja, also wer die UFC kennt, weiß, so wahnsinnig viele Argumente hat er ihnen leider nicht liefern können, jenseits dessen, dass er einen weiteren Kampf gewonnen hat gegen einen sehr prominenten Namen.
Das ist ja das Stigma von Leon Edwards, also von den Fähigkeiten. Ich habe es gesagt, BJJ, Ringen, vor allem das Striking, würde ich sagen, er ist fast besser als ein Tony Ferguson zu seinen besten Zeiten. Er macht auch weniger Fehler als ein Tony Ferguson, aber er ist nicht so zwingend. Und wenn du nicht zwingend bist, dann geht es oft an die Zettel der Punktrichter, dann geht es oft über die Runden und je länger ein Kampf dauert, desto weniger Fehlertoleranz besteht auch, weil es kann auch der Gegner, der hier gnadenlos unterlegen ist, wie Nate Diaz, einmal eine Kombination landen und dann bist du im Bedrängnis. Und ein Gegner wie ein Colby Covington oder gar ein Kamaru Usman, also die Speerspitze dieser Division, die schlagen Kapital aus solchen Dingen. Die schlagen Kapital aus solchen Riesenfehlern und die versuchen dich dann zu killen und die setzen dich auch ganz anders unter Druck. Also den restlosen Beweis, dass er dahin gehört, Leon Edwards, hat er mir nicht geliefert. Das war mir zu wenig zwingend, das war mir zu wenig Killerinstinkt. Und auch danach war das nach dem Kampf im Post-Fight-Interview nicht die Präsentation eines Top-Herausforderers, der restlos von sich überzeugt ist. Also diesen Beweis, wo ich dann gesagt hätte, ja, das ist der Mann, komm, lass ihn kämpfen gegen Kamaru Usman, den habe ich leider nicht gesehen.
Ja, muss ich dir recht geben, tatsächlich. Und ich glaube auch, dass tatsächlich jemand wie Kamaru Usman oder auch wie Colby Covington eben möglicherweise schon früher hier auch eine größere Gefahr dargestellt hätte und mindestens hinten raus eben nicht diese 5 Sekunden gezögert hätte und noch irgendwie auf dich deutet und wartet und guckt, sondern spätestens da wäre es einfach vorbei gewesen. Haben wir was über das Kinn gelernt von Leon Edwards? Also was sagt dir diese eine Kombination von Diaz? Ist das, hat uns das was verraten über die Nehmerfähigkeiten von Leon Edwards?
Ich glaube, mit der Kombination bzw. mit dem Schlag hätte jeder ein Problem gehabt, weil das ist ja das, was Nate Diaz auszeichnet. Also für die, die mit dem Boxen nicht so viel am Hut haben, der schlägt immer saubere 1-2 und dann macht immer papap, papap, papap und auf einmal kommt papapapap und dann wechselt er den Rhythmus und es kommt so unerwartet. Das haben wir schon so oft gesehen, das haben wir auch gegen McGregor gesehen. Der wechselt den Rhythmus in dem Moment, wo du es nicht erwartest, nach fast 25 Minuten, wo er immer nur das gleiche Tempo schlägt und der kann dich immer erwischen. Und es wundert mich nicht, dass er mit dem Schlag Probleme hat. Er hätte einfach, glaube ich, auch mal versuchen sollen, diesen Kampf zu beenden. Er hätte die Positionen gehabt am Boden, am Zaun, mit den Elbows, im Stand sowieso. Er hat es nicht gemacht, weil er kein risikofreudiger Kämpfer ist. Und wenn du nicht versuchst, den Kampf zu beenden gegen einen Kamaru Usman oder auch einen Colby Covington von mir aus, dann hast du ein Problem, glaube ich, weil du musst denen das Gefühl geben, du musst da das Signal setzen, dass wirklich Gefahr da ist, dass sie das Ding jederzeit verlieren können. Weil wenn die ihren Rhythmus aufbauen wiederum und dich unter Druck setzen, da brichst du irgendwann zusammen. Das sind Kardiomaschinen, das sind absolute Terminator, wenn es um Pace geht und ums Tempo in einem Kampf. Das setzen die tatsächlich als Waffe ein. Das ist dann nochmal zusätzlich eine Waffe. Und da sehe ich durchaus das Potenzial, dass so ein Kämpfer, der gerne in so einem bequemen Rhythmus kämpft wie Leon Edwards, unter die Räder geraten könnte. Also auch wenn er so gut ist, ich sage es nochmal, Top BJJ, Top Ringer, gutes Striking. Aber ich habe da diese Qualität nicht gesehen, die ich aber sehe bei Kamaru Usman und Colby Covington.
Dann die letzte Frage hier in unserer Runde müssen wir natürlich stellen. Trotz allem, glaubst du, dass er der Nächste ist nach Colby gegen Usman 2 oder glaubst du, sie lassen ihn weiter schmoren?
Ich denke schon, aber Persönlich würde ich tatsächlich Usman gegen Covington 2 lieber vorher sehen. Und naja, Kamaru Usman, wenn er den Kampf dann gewinnt, hat er es ja schon gesagt, er fängt jetzt an, die zweite Runde zu drehen. Er hat ja schon alle einmal überholt und jetzt quasi kommt die Ehrenrunde und er überholt sie nochmal. Also auch Covington hat er ja schon mal relativ eindeutig besiegt. Und ja, ich glaube, Leon Edwards ist an der Reihe, aber das Gefühl, dass hier ernsthaft der Titelwechsel in der Luft liegt, habe ich ehrlich gesagt nicht. Bei aller Bewunderung für Leon Edwards, also es kommt jetzt sehr negativ rüber, er ist ein klasse Kämpfer, aber Kamaru Usman ist für mich, in meinen Augen, ist eine persönliche Meinung, Pound for Pound einfach gewichtsklassenübergreifend, Ligen- und organisationenübergreifend der beste Mann im MMA.
Ja, Sebastian, dann vielen Dank für deine Expertise und auch nochmal für die Eindrücke jetzt eben vom Wochenende und nochmal das Einordnen dessen, was wir da gesehen haben. Ja, und an alle DAZN-User da draußen, die sich unser Gespräch angeguckt haben und uns zugehört haben, natürlich erstmal vielen Dank. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und auch der Hinweis natürlich, alles rund um die UFC gibt es natürlich hier auf DAZN. The Ultimate Fighter, die neue Staffel, jede Woche Mittwoch ab 8 Uhr morgens eine neue Folge und auch sonst Top-Listen, Feature, Porträts und natürlich jedes Wochenende die entsprechende Fight Night beziehungsweise der entsprechend nummerierte Event. Der nächste große ja dann bereits schon wieder ein Conor McGregor-Kampf gegen Dustin Poirier, die Trilogie. Also euch wird nicht langweilig und wir arbeiten dann auch mal wieder weiter.
Ja,
Macht's gut, danke
ich
euch.
freue mich auf die nächste Ausgabe. Also, das war das Interview von Karl Neidhardt mit mir, dieses Mal vertauschte Rollen. Wir haben gesprochen über alle fünf Rundenkämpfe auf der Maincard von UFC 263. Aber apropos Maincard, da gab es noch zwei Kämpfe. Zum Beispiel besiegte Belal Muhammad Damian Maia im Weltergewicht. Die Punkteverteilung war hier einmal 30-27 und zweimal 29-28 zugunsten von Belal Muhammad. Und ich glaube, das Erfolgsrezept ist hier relativ einfach erklärt. Muhammad verhindert in diesem Kampf 20 von Mayas 21 Takedown-Versuchen und beraubt ihn somit seiner größten Stärke. Also Damian Maia ist ja eine BJJ-Legende. Vielleicht der beste Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfer aller Zeiten im Weltergewicht. Und auf der anderen Seite trifft Muhammad Maia 92 Mal. Maia trifft Muhammad wiederum aber nur 23 Mal. Also fast viermal so viele Treffer auf dem Konto von Belal Muhammad. Und das ist die Story. Ja. Maia wollte auf den Boden, Muhammad hat es verhindert. Muhammad hat fast viermal so viele Treffer gelandet wie Maia. That's the story. Mehr gibt es hier eigentlich nichts zu sagen. Und der Podcast-Kollege Belal Muhammad gewinnt also. Und ja, sein Podcast Remember the Name, übrigens Hörempfehlung hier von meiner Seite. Ich bin ja ein Gönner. Und dann gab es noch einen Kampf. Paul Craig lässt Jamal Hill nicht nur abklopfen, nein, das hat böse ausgesehen. Er luxiert ihm gleich komplett den Ellbogen. Und Paul Craig war ja hier großer Außenseiter. Ich habe aber seinen Kampf richtig getippt und das hat mich gefreut. Ich habe es gesagt, auf kampftipps.de kann man es übrigens nachvollziehen. Ich erzähle keinen Blödsinn, ne? Shoutout an die Freunde von kampftipps.de. Schaut da mal rein, da könnt ihr kostenlos mittippen. Ist auch kein Haken an der Sache. Und ja, wie gesagt, Paul Craig lässt Jamal Hill nicht nur abklopfen, er luxiert ihm komplett den Ellbogen, kugelt ihm den Ellbogen aus. Und ja, die Stoppage war natürlich viel zu spät. Das muss man sehen als Referee. Hill muss dann auch noch Hammerfists nehmen und Ellbogenstöße in der Triangle Guard von Paul Craig. Das war eine Katastrophe von offizieller Seite. Da merkt man einfach, dass manche Refs keine Grappling-Erfahrung haben. Und ja, wie kam es dazu? Paul Craig mit dem Guard-Pull in Runde 1, das ist selten in diesem Sport, ja, aber er kann es halt einfach. Er ist für mich der beste reine MMA-BJJ-Kämpfer. Es gibt ja nochmal einen kleinen Unterschied zwischen im MMA anwendbarem Jiu-Jitsu und im reinen Jiu-Jitsu mit Gi vielleicht sogar, aber da ist er einfach der Beste in dieser Facette des Sports. Er macht den Guard-Pull, zieht die Guard, als beide noch trocken und griffig sind, und dann macht er das so gut. Ich habe mir schon gedacht, er isoliert den rechten Arm. Ich glaube, der rechte Arm von Jamal Hill war es. Ich muss mich kurz reindenken. Jamal Hill liegt oben. Ja, genau, der rechte Arm. Und ich dachte, okay, das haben wir schon ein paar Mal von ihm gesehen, von Paul Craig. Jetzt bereitet er die Triangle vor. Habe ich mich getäuscht? Das war nur eine Finte. Und das machen gute BJJ-Kämpfer so. Die stellen dir eine Aufgabe und du bist so auf das Lösen dieser Aufgabe fixiert, dass du die zweite Aufgabe komplett übersiehst. Und so ist hier geschehen. Also, die Arbeit am rechten Arm, der Griff von oben nach hinten rein durch die Armbeuge, dieser Overhook, wie es genannt wird, das ist normalerweise unter anderem eine Vorbereitung für einen Triangle. Vor allem Paul Craig macht das sehr gerne. Der isoliert dann diesen Arm, der greift sich den dann, schlägt dann rechts das Bein drüber, schließt links und ist Triangle. Ne? Das wusste offensichtlich Jamal Hill. Craig hat ihn aber weiter zappeln lassen, hat ihn einmal rausziehen lassen, hat wieder den Arm gefangen und Jamal Hill hat immer auf diesen rechten Arm geschaut. Und was macht man? Stellt euch selbst mal vor, auch wenn ihr keine Grappling-Erfahrung habt, wenn der rechte Arm drin ist, dann greifst du mit dem linken hin und versuchst ihn rauszuziehen, wenn du nicht rausbekommst. So, und das war genau das Stichwort, auf das der Herr Paul Craig da gewartet hat. Rotiert mit der Hüfte rüber, nimmt den anderen Arm und armbart den dann, ist da im Jujigatame mit drin. Auch da nochmal der Overhook von oben. Das ist ein besonderer Druck aufs Ellbogengelenk. Knackt raus das Ding. Spätestens da musst du sofort abbrechen. So einen Kampf kannst du einfach nicht mehr weiterlaufen lassen, weil der Kämpfer einen ausgekugelten Arm hat. Wie soll das Ding weiterlaufen? Du musst den Kämpfer schützen. Referee komplett übersehen. Dann wechselt Craig auch nochmal in die Triangle-Position. Ellbogenstöße, Hammerfist. Der Ref hat den Tap übersehen. Auch hier wartet er viel zu lange. Katastrophenleistung in meinen Augen. Sorry, muss man auch mal so deutlich ansprechen. Ihr wisst aus den vergangenen Ausgaben, ich bin ein großer Fan von Herb Dean. Ich bin ein großer Fan von Jason Herzog. Ich lobe die Referees immer, wenn sie was gut machen. Das hier war von vorne bis hinten eine Totalkatastrophe. Wie gesagt, Kämpfer nicht geschützt, Tap übersehen, den ausgekugelten Ellbogen übersehen, viel zu lange im Triangle dann laufen lassen, die Geschichte, obwohl der Arm nur noch rumgefloppt ist, wie so ein Gummiteil, kompletter Ausfall. Also da muss man mal ganz deutliche Worte finden. Die Sicherheit der Kämpfer muss im Vordergrund stehen. Das war hier mangelhaft umgesetzt. Sagen wir es mal so, ich unterstelle ja keine Absicht. Ansonsten, ja, über die anderen Maincard-Kämpfe haben wir gesprochen. Ich wollte trotzdem noch ein paar kurze Worte finden, falls ich irgendwas vorher vergessen habe zu sagen. Ich habe ja auf die Fragen versucht zu reagieren. Glaube, das Wesentliche haben wir aber abgefrühstückt. Leon Edwards besiegt Nate Diaz 49-46 auf allen Zetteln. Lob an die Judges, ganz deutlich, muss man auch sagen, wenn das gut läuft. Die hatten keinen leichten Job, vor allem in den Prelims, da gab es viele Split Decisions und ich glaube sogar da waren sogar drei Decisions auf den Early Prelims hintereinander gleich mal und dann nur Decisions bei den Prelims, also die hatten wirklich Arbeit an dem Abend. Also nochmal Lob an die Judges, 49-46, vollkommen richtig, Leon Edwards gewinnt Runden 1, 2, 3 und 4, Nate Diaz gewinnt die letzte Runde, weil er Leon Edwards da ordentlich anklingelt, Stockton Slap und dann direkt zack aufs Kinn, Leon Edwards sacken die Beine weg und Nate Diaz hätte nachgehen müssen. Kann man jetzt streiten, ist es mangelnder Fight-IQ? Das würde ich ihm jetzt nicht auf die Fahne schreiben. Also als so routinierten und etablierten UFC-Kämpfer, bisschen schade für ihn. Also da wäre wesentlich mehr drin gewesen. Hätte Leon Edwards hier finishen können und ich glaube, die Leute hätten die Halle zum Explodieren gebracht. Die wären ausgeflippt. Also als der da reingekommen ist mit seinem Entrance aus DMX und Tupac, da sind alle gestanden, da ist keiner mehr gesessen, da haben alle gefeiert. Und Leon Edwards hat so gekämpft, wie Leon Edwards immer kämpft. Er ist nicht unbedingt ein Finisher, aber er macht auch wenig Fehler. Und mit seinem guten Striking, mit seinem technisch guten Striking, hat er hier 4 Runden lang dominiert. Man hat auch gesehen, er kann ringen. Er hatte den Rücken von Nate Diaz. Er hat gutes BJJ. Er ist physisch wesentlich stärker als Nate. Man kann ihm nur 2 Vorwürfe machen, dass er nicht versucht hat zu finishen. Das hat er für mich nicht mit aller Macht. Hat ein paar Mal angetestet, aber hat das einfach technisch gut gelöst. Gut, das ist seine Art. Und man kann ihm vorwerfen, dass er diese Rechte von Nate Diaz frisst und fast gefinisht wird. Und ich habe es ja vorhin bei Karl gesagt, Colby Covington, Kamaru Usman, die setzen dich von Beginn an anders unter Druck. Die spielen nicht rum und drehen dir den Rücken zu und lachen und zeigen dir den Mittelfinger und reden mit dir. Nee, die fahren über dich drüber, wenn du da nicht gleich mitkommst. Und die lassen dich auch bezahlen, in der 5. Runde noch. Die haben das Cardio, um dich bezahlen zu lassen für so eine Schwäche oder so ein Deckungsfehler. Wenn du da wackelig bist, dann beißen die zu. Das sind Haie. Trotzdem hat sich der Marktwert von Nate Diaz nicht geändert. Die Frage wird bleiben, warum er nicht nachgesetzt hat. Aber der Mythos Nate Diaz lebt auf jeden Fall. Ich habe das, glaube ich, auch mit dem Rhythmuswechsel gut erklärt. Der lullt dich ein und trifft dich. Und der ist bis zur letzten Sekunde gefährlich. Das hat man auch gegen Conor gesehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt gegen den die Trilogie machen will oder ob dieses Damien Maia-Posting vielleicht nicht bei Nate Diaz Respekt verursacht und sagt, hey, ich gebe dem seinen Kampf, ich lasse ihm diesen letzten Kampf, den Payday vielleicht auch nochmal, ich respektiere ihn so sehr. Oder ich gehe rüber zum Boxen, mache den Kampf gegen Jake Paul. Auf jeden Fall, wenn es jetzt meine Prioritätenliste wäre, würde ich mal sagen, kämpf im MMA, auch wenn ich ihm den Box-Payday gönne, aber da kommt er her, Nate Diaz, und B, kämpf im Leichtgewicht. Man hat es hier gesehen, das Weltergewicht, puh, da sind schon Mutanten unterwegs und Nate Diaz ist eher der Spargel in diesem Haifischbecken. Ich würde ihm das Leichtgewicht empfehlen. Aber muss er selber wissen, er ist ein verdienter Kämpfer und es ist immer wieder eine Ehre, seine Kämpfe zu kommentieren. Ja, ist großes Kino und es war auch Gefühlskino. Wir sind gut ausgerastet. Da um 7 Uhr morgens sind wir gestanden, der Marc Bergmann und ich in der Kommentatorenkabine, als Nate Diaz da 30 Sekunden vor Schluss Leon Edwards nochmal anklingelt. Ja, nochmal ein paar kurze Worte zum Co-Main-Event und zum Main-Event. Also der Co-Main-Event im Fliegengewicht. Brandon Moreno besiegt Davison Figueiredo per Rear Naked Choke in Runde 3. Ich habe mich ordentlich vertippt. Da stehe ich dazu. Ich hätte das niemals so kommen sehen. Ich habe Respekt vor Davison Figueiredos Sportsgeist. Schüttelt die Hand, hebt Moreno hoch, findet faire, tolle Worte am Ende. Aber man muss ganz klar analysieren, Davison Figueiredo war hier nie im Kampf. Er wirkte steif, er war weder reaktionsschnell noch explosiv. Ich glaube auch, dass dieser Weight Cut bis auf die 125 Pfund runter nicht mehr lange realisierbar sein wird. Der Mann wird früher oder später ins Bantamgewicht wechseln müssen. Er ist jetzt in den 30ern. Das wird immer schwerer, da runterzukommen. Und der sieht ja aus wie ein abgezogenes Hühnchen. Da ist ja nur noch Haut drüber, da ist ja gar kein Fett mehr da. Und ich glaube, das ist dieser Point of Diminishing Returns. Klar, du bist dann der Stärkste, der Wuchtigste in dieser Gewichtsklasse, aber dein Cardio lässt nach. Der ganze Weight Cut ist miserabel durchzustehen und ich glaube, dass ihn das auch seiner Stärken beraubt hat. Er wollte hier wohl mit den Kräften haushalten, hat sehr langsam begonnen. Figueiredo lebt davon, dass er so wie die Fledermaus aus der Hölle nach vorne geht, dich finisht mit Chokes und Punches. Die habe ich auch nicht gesehen. Die Punching Power war nicht da. Vielleicht war er zu leer nach dem Weight Cut. Weiß der Himmel oder auch die Hölle, egal. Noch ein paar Statistiken vielleicht zu diesem Kampf. Die habe ich vorher nicht genannt. Figueiredo mit 24 Wirkungstreffern, Moreno mit 47, also fast doppelt so viele. Dann Treffer insgesamt 71 für Moreno, nur 33 bei Figueiredo, also mehr als doppelt so viele Treffer für Moreno. Das wäre auch über die Punktzettel wohl für ihn ausgegangen. Und ja, was gibt es zu ihm noch zu sagen? Ich habe vielleicht übertrieben, ich glaube aber nicht. Ich denke, dass er sich über Nacht zum Millionär gemacht hat. Er ist jetzt der einzige Mexikaner mit Champion-Titel in der UFC und das auch noch mit dieser Weltklasse-Leistung. Also das wiederhole ich gerne nochmal. Was für ein Gänsehautmoment. Es fühlt sich einfach gut an. Das ist eine tolle Geschichte. Der ewige Außenseiter, der Nerd, der Funko Pops und Lego sammelt, der unscheinbare Typ, der aber trotzdem mit einem Lächeln hier gewinnt, wird dann übermannt von den Emotionen, weint im Oktagon. Joe Rogan hat auch ein Kloß im Hals. Ey, pff, ich bitte euch, die Geschichte wird rausgeschmissen, kommt zurück. Was für eine Entwicklung. Und ja, ich glaube, ich habe es angedeutet vorhin im Interview mit Karl, das tut auch der Kasse der UFC gut. Mexiko, alleine Mexiko hat schon mal 130 Millionen Einwohner und der ganze lateinamerikanische Markt ist über Nacht wieder an Bord. Das könnte tatsächlich eine gute Geschichte werden für Dana White und den Geldbeutel der UFC. Und mich freut es auch für Moreno, hat er sich tatsächlich verdient. Die Veranstaltung hätte ein besseres Publikum verdient gehabt. Ich glaube, das habe ich auch gesagt vorhin im Interview. Crowd war ein bisschen komisch. Dennoch aber noch ein paar Worte zum letzten Kampf des Abends, zum Main Event im Mittelgewicht. Champion Israel Adesanya besiegt Herausforderer Marvin Vettori auf allen Punktzetteln 50-45. Also Vettori verliert jede Runde. Ja. Ich glaube, das habe ich hinlänglich analysiert. Grappling zu eindimensional, Takedown-Game schon ein bisschen durchschaubar, ne? Also immer wieder dieser Double-Leg, immer den Kopf an den Zaun, immer nur reinschieben. Und Adesanya übersteht es dann einfach irgendwann nur noch, wartet einfach, bis er aufhört, bis es einfach, er so erfolglos ist, dass es einfach endet und Adesanya wieder rauszirkeln kann und von vorne loslegt im Stand. Ich glaube, ein paar abschließende Worte noch zu Vettori. In den letzten 10 Kämpfen, wenn ich mich recht entsinne, ich habe das mal gelesen in einem Artikel vorhin, vor dem Interview, in den letzten 10 Kämpfen ging es 9-mal an die Punktzettel. Nur Roberson konnte finishen, der gute Marvin Vettori. Er muss ein bisschen zwingender werden. Also diese 11 Takedowns gegen Kevin Holland, da kann man auch mal versuchen, wenn man 4 Runden vorne liegt und teilweise die Runden 10-8 gewinnt, mal in der letzten Minute einen Backtake zu holen. Und wenn der abrutscht, dann rutscht er eben ab. Dann ist auch nicht viel passiert in dem Kampf. Aber er muss da ein bisschen risikoentschlussfreudiger werden. Ansonsten bleibt er der ewige Punktekämpfer und dann hast du es auch schwer, da gut vermarktbar zu sein, auch wenn du irgendwann vielleicht mal der einzige italienische UFC-Champion werden könntest. Das Ziel ist jetzt tatsächlich in weite Ferne gerückt, weil er nach 2 Niederlagen gegen Adesanya einfach keine Argumente mehr hat. Und zu Israel Adesanya muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Also er ist in dieser Gewichtsklasse tatsächlich eine Klasse für sich, im Leichtschwergewicht, im Halbschwergewicht, im Light Heavyweight, beziehungsweise da ist er dem Beweis schuldig geblieben, also wurde er klar besiegt von Blachowicz. Ich glaube, auch der John-Jones-Kampf ist da einfach gestorben. Dazu ist er körperlich nicht geeignet, Israel Adesanya. Aber dennoch war es hier in seiner angestammten, in seiner Heimatdivision ein Klassenunterschied. Er hat viel fintiert, hat die Treffer gut gewählt, hat die Beine clever bearbeitet. 59% seiner Schläge gehen ins Ziel. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Und am Boden hat er einfach nur Schaden vermieden. Im Mittelgewicht kommt er mit den starken Ringern besser zurecht. Da ist der Kraftunterschied nicht so hoch. Und mei, klar war ich vielleicht ein bisschen offensiv mit meinem Luke Rockhold-Wunsch, aber der nächste Gegner muss einfach rein faktisch, also wenn wir mal realistisch bleiben, Robert Whittaker sein. Bobby Knuckles, der Reaper, muss die Titelchance bekommen. Und ja, ich glaube, recht viel mehr gibt es auch nicht mehr zu sagen zu UFC 263. Das war mal die Main Card. Da gab es noch bei den Prelims, das möchte ich auch noch ansprechen, wenigstens einen tollen Kampf zwischen Brad Riddell und Drew Dober. Mann, haben die sich's gegeben. Allgemein stark besetzte Prelim-Card. Hakeem Davoodoo drauf, Eric Anders kommt zurück in die Erfolgsspur und auch die Early Prelims mit 5 Kämpfen bestückt. Also diesmal gab es auch keine Corona-bedingten Ausfälle. Das Ganze scheint ein bisschen besser unter Kontrolle zu kommen und das freut mich, das ist toll und das hat richtig Laune gemacht. Auch nochmal Shoutout an Marc Bergmann, der das Ganze mit mir kommentiert hat. Ja, wie geht's weiter? Dieser Podcast macht jetzt erstmal eine große Pause. Ich werde mal in den Urlaub fahren. Ein Jahr ist es her, dass ich den letzten Urlaub hatte. Das ist dringend benötigt. Also kommendes Wochenende bin ich auch nochmal auf der Zone zu hören. Zur Fight Night Korean Zombie gegen Ige. Also Dan 50K Ige gegen den Korean Zombie. Für alle, die es interessiert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag live auf der Zone. Nochmal mit mir am Mikro. Dann mache ich Urlaub. Und dann muss ich ein paar Angebote sondieren und sortieren. Denn es gibt diverse Angebote für MMA Podcasts von Sponsoren. Es gibt ein Angebot für ein Videoformat hier auf The Zone, das kann ich auch schon verraten. Es gibt ein Angebot, Boxen zu kommentieren. Also bei mir ist es momentan so, dass ich alles ein bisschen sortieren und vor allem mal sacken lassen muss und mir überlegen muss, was macht Sinn, wie macht es Sinn, was macht mir Freude, was ist zu viel und würde sich dann so niederschlagen, dass ich hier nicht mehr begeistert bin, den Podcast zu machen und keinen Bock mehr habe. Deswegen auch gerne, schickt mir euer Feedback. Ihr wisst ja, Hashtag HackmanMMA, @SebastianHackel bei Twitter oder Instagram. Gerne eine 5-Sterne-Beurteilung auf Apple Podcasts. Und das war's also vor der Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt diese über 90 Ausgaben im zurückliegenden Corona-Jahr genossen. Ich habe es gern gemacht. Weiß noch nicht, wie es weitergeht, ob es weitergeht, in welcher Form es weitergehen kann für diesen Podcast. Aber schickt mir gerne eure Wünsche, eure Sicht der Dinge, eure Anregungen, eure Wunschgäste vielleicht für die Zukunft. Ihr wisst, was ich meine. Ich interagiere gerne. Ich bin ein Fan und mach's für die Fans. Und ja, deswegen jetzt mal ein Schlusswort, bevor ich zu lang wäre. Also Kuss aufs Auge, bleibt sicher, sauber und safe. So long, Hackman out.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackel auf meinsportpodcast.de.